Aber im ersten Johannesbrief gibt es ein paar Dinge, die haben für mich nie Sinn ergeben. Ich weiß, wer von euch, kann ich mal nur sehen, wer hat den ersten Johannesbrief schon mal ein bisschen genauer durchgelesen oder studiert? Kann ich mal sehen? Kaum 3, 4, 5, 6, 7 sowas, ja. Gelesen haben vielleicht schon mehrere von euch, ist ein kurzer Brief, so ziemlich am Ende der Bibel. Und der spricht viel über Liebe. Das ist eine schöne Sache. Aber es gibt auch ein paar Verse, die reißen mich nicht so vom Hocker, beziehungsweise habe ich nicht genau gewusst, was ich mit die machen soll. Und nur ein Gedanke für heute Abend, da lesen wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, da schreibt der Apostel: Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn hier steht, liebet weder die Welt noch die Dinge der Welt, das klingt für mich sehr negativ. Vielleicht aus einem einfachen Grund, weil ich das Leben liebe. Ich lebe gerne. Ich lebe überhaupt nicht ungerne. Und ich liebe die Dinge der Welt. Und hier steht, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Diese Verse gibt's, aber über die habe ich immer so drüber gelesen. Und ich dachte, ja, das wird schon mal irgendwie gehören, aber das kapiere ich nicht, ich lese weiter, bis wieder besser wird. Ich treffe auch Christen oder habe Christen kennengelernt, die sich relativ stark, mehr oder weniger, vom, was sie unter dem Treiben dieser Welt verstehen, etwas absondern. Das würden eher Christen sein, die auch nicht zum Dauernhof kommen, zumindest nicht zu einer Skifreizeit. Weil da fährt man lieber auf einen Missionstrip nach Rumänien oder nach Sudan, wo immer. Weil das ist ja geistlich. Und Skifahren, das ist ja die Dinge dieser Welt. Die soll man eigentlich nicht tun. Es gibt auch Christen, die sind relativ, sie würden sich nennen bibeltreue Christen. Die haben auch mit Dauernhof ein bisschen ein Problem. Auch mit mir. Gerade in den letzten Monaten einige Internetsachen gelesen, wo sie gar nicht nett schreiben über mich. Aber es ist überhaupt nicht tragisch. Ich bekomme so viel Lob, da kann man schon ein bisschen Kritik einstecken. Aber es sind oft Christen, die sich von der Welt absondern, vom Treiben dieser Welt. Und jeder Christ, der sich dann einlässt auf das Treiben dieser Welt, der ist nicht mehr ganz koscher, der ist so lauwarm. Bei dem stimmt was nicht ganz. Es gibt dann noch andere Verse, die dieses Absondern fast etwas unterstreichen würden. Nur ein Vers noch, weil er gerade hier auch in der Nähe ist. Im Jakobusbrief zum Beispiel, da schreibt der Apostel Jakobus, aber das ist jetzt weiter hinten bei der Bibel. Das ist aber witzig, gell? Manchmal die Bücher sind verschieden angeordnet. Aber da steht im Jakobus Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir sagen, ja, hier steht's. Wenn du ein Freund der Welt bist, dann kannst du Gottes Freund nicht sein. Und man bekommt ein bisschen den Eindruck, da ist schon was Wahres dran, sich von allen Freuden dieser Welt so zu distanzieren, dann ist man erst richtig geistlich. Gerade vor kurzem, das war glaube ich im Dezember in Deutschland, nach einem Vortrag ist ein Mädchen zu mir gekommen und sie wollte mit mir reden, hat gesagt, er ist ein schlechtes Gewissen. Und so habe ich gefragt, warum und so weiter. Sie hat gesagt, ich habe einen Freund und der ist halt so geistlich und das bin ich nicht. Dann habe ich gesagt, warum ist dein Freund so geistlich? Sie hat gesagt, ja, der ist so viel geistlicher als ich. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil ich gehe so gern mit meinen Freunden aus und er bleibt zu Hause und liest die Bibel. Ich gehe gerne mal ins Kino, aber er geht zum Bibelabend. Ich liebe es eigentlich zu tanzen, aber das würde er nicht tun. Ich gehe gerne mal Skifahren, aber er geht halt auf eine Missionsreise irgendwo hin. Das heißt, für dieses Mädchen war Geistlichkeit, wenn man sich möglichst von den Spaß, den Freuden dieser Welt enthält und sich zu den angeblich geistlichen Dingen zuwendet. Aber, und es ist wichtig zu verstehen, das ist genau das, was die Bibel nicht lehrt. Und das falsche Verständnis, das wir manchmal haben als Christen, und ich kann mir auch vorstellen, wenn Nicht-Christen dann mit solche Christen in Kontakt kommen oder diese Bibelverse aus dem Zusammenhang lesen, die sagen ja, mit dem Christentum, das ist typisch. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und ich möchte jetzt nur kurz euch zeigen, was die Bibel hier eigentlich lehrt. Ein bisschen im Zusammenhang. Dauert nur 10 Minuten. Aber im 1. Timotheus Kapitel 4 zum Beispiel, das ist ein Brief im Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 4, da lesen wir im Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Hier schreibt er klipp und klar, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und im Vers davor schreibt er, der Geist im Vers 1 sagt deutlich, in den letzten Zeiten werden einige vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben. Durch die Heuchelei der Lügenredner, die in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Jetzt interessant, was sagen die Lügenredner? Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, damit die Gläubigen und die, die die Wahrheit erkennen, sie mit Danksagung genießen. Das heißt, oft Leute, die behaupten, wenn du wirklich geistlich bist, dann musst du dich enthalten. Und Paulus sagt dir, das sind die Lügenredner. Das sind eigentlich dämonische Lehren. So ist ziemlich starke Sprache, würde ich sagen. Sondern er sagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und wir sollen es mit Danksagung empfangen und genießen. Paulus sagt auch zum Timotheus, ich glaube, der Timotheus hat ein bisschen zur Gesetzlichkeit geneigt. Das war ein bisschen, der war ein bisschen gefährdet. Und da schreibt ihm der Timotheus im Kapitel 5, Vers 23 zum Beispiel, er hat gesagt, trink doch nicht nur Wasser, sondern nimm ein bisschen Wein, um deines Magens willen, weil du oft krank bist. Es ist keine Tugend, nur Wasser zu trinken, sagt er. Trink ein bisschen Wein, es schadet dir nicht. Übrigens der Grund, warum wir am Dauernhof keinen Alkohol trinken, ist, weil wir interkulturell sind. Und wir haben Christen da, die sind so aufgewachsen, die haben Probleme damit, jetzt vermeiden wir es halt. Das hat nichts damit zu tun, weil wir keinen Wein trinken. Er sagt dann im Kapitel 6, Vers 17, sagt er zum Beispiel, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss gibt. Das heißt, ein Christ soll die Dinge dieser Welt genießen. Jetzt ist die Frage, ja, was meint der Johannes dann, wenn er sagt, liebe nicht die Welt, wenn der Jakobus sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, was meinen die damit? Und jetzt lesen wir nochmal genau diese Bibelstelle und lesen aber ein paar Verse dazu, hinten und vorne. Übrigens, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man nicht nur Bibelverse rausnimmt und die dann versucht zu interpretieren, sondern lies immer die Verse davor und danach. Das ist eine ganz einfache aber extrem wichtige Regel. Ich lese jetzt zuerst im Jakobus das vor, Jakobus 4, Verse 1 bis 4. Da schreibt er, Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Was ist Freundschaft der Welt? Worüber redet er? Jakobus redet hier über Krieg, über Streitigkeiten, über Gier, Begierden, über Neid, über Streiten, über Töten und über falsche Motive. Das sind die Dinge dieser Welt, die wir meiden sollten. Er sagt, wenn du jemand bist, der dauernd streitet, der gierig ist, der neidet, der neidisch ist, der aus falschen Motiven bittet, das ist ein Freund der Welt. Und das sollt ihr nicht sein. Denn Freundschaft mit dieser Welt, Neid, Geiz, Bitterkeit, das ist Feindschaft gegen Gott. Das sind die Dinge, die wir meiden sollen. Im Johannesbrief, der andere Vers, den ich ja genommen habe, ist es ganz ähnlich. Da lesen wir Johannes 2, Vers 15. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Worüber redet er? Er redet über die Lust des Fleisches, das heißt, er redet über Gier, er redet über die Lust der Augen, das, was ich will, und über die Hochmut des Lebens, über Stolz. Er sagt, das sollt ihr meiden. Denn Gier, den Neid, den Stolz, das sind die Dinge dieser Welt. Auf die sollt ihr euch nicht einlassen, denn Freundschaft mit der Welt, wenn du gierig bist und neidig und streitsüchtig, dann bist du kein Freund Gottes. Seht ihr, das ist ein gutes Beispiel. Ich erlebe das leider immer wieder, dass Verse rausgenommen werden aus der Bibel von Gläubigen und Ungläubigen und dann sagen, ja schau, das ist die biblische Lehre. Dabei, du kannst die Bibel zitieren und genau das lehren, was die Bibel nicht sagt. Und dann muss man so, und darum schätze ich gute Theologie so sehr. Darum, speziell wenn man Lehrer ist, muss man die Bibel gut kennen, nicht nur einige Stellen oder Passagen, denn sonst lehrt man etwas, was genau der Bibel entgegensteht. Übrigens nur nebenbei, dieses Denken, dass wir irgendwie haben wir das, ich weiß gar nicht von wo genau in unserer Zeit, dass irgendwie diese Abstinenz von Dingen geistlicher ist, als wenn man sie in Dankbarkeit annimmt. Irgendwie haben wir das drinnen. Wenn sich jemand von allem enthält, oh, ist er gläubig, ist er geistlicher Mensch. Und ein anderer, ein Christ, der die Dinge dieser Welt genießt, ja, das ist so ein bisschen ein Freund der Welt, bei dem das ist ein bisschen nicht ganz koscher. Gell? Dieses Denken kommt aus dem Griechischen, nicht aus dem hebräischen Denken. Weil im Griechischen gab es den Dualismus. Alles, was leiblich ist, Leib, Fleisch, das ist alles böse und schlecht und nur der Geist ist gut. Das kommt vom Griechischen. Die Hebräer haben nie so gedacht. Die Hebräer, die Juden, die lieben die Dinge des Lebens, die lieben den Wein, die lieben Feste, die tanzen gerne, die sind positiv über Sex mit ihrer eigenen Frau, die lieben Musik. Das kommt vom griechischen Denken, diese Abspaltung, dieser Dualismus heißt er. In der Bibel wird er auch Gnostizismus genannt. Manchmal bekomme ich auch die Frage dann, gerade von jungen Leuten, sagen sie, ja, wie weit kann ich dann gehen? Kann ich jetzt beim Fortgehen ein Bier trinken oder zwei oder drei? Wo ist jetzt die Grenze? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was du vertragst, wenn wir jetzt über Alkohol reden. Aber wisst ihr, was für mich ein Schlüssel ist? habe ich viele Jahre nicht gesehen. Aber im Alten Testament, du findest es im 5. Mose 14, 26, da sagt er den Israeliten, wenn ihr nach Jerusalem geht, nehmt Geld mit, kauft euch Fleisch von Lamm, kauft euch Wein und starke Getränke und trinkt und esst vor dem Herrn. Und das ist der Schlüssel. Immer vor dem Herrn. Bei mir, ich weiß es ungefähr, wenn ich so 3 kleine Bier trinke, kein Problem. Und dann sagt Gott, aber Hans-Peter, jetzt ist schon langsam auf, weil dann redst wieder so ein Blödsinn. Das bringt mir keine Ehre. Ich weiß, wenn ich vor, oder du kannst vor dem Kino stehen, da kann ein Film sein, und du sagst, Herr Jesus, sollen wir vor dem Herrn, sollen wir den Film anschauen? Wenn es ein billiger, einer Film ist, der dir sicher nicht gut tut, wird Christus sagen, weißt du was, den Blödsinn kannst du lassen. Da tun wir lieber was Gescheites. Wenn das ein guter Film ist, dann sagen wir, ja, schauen wir uns an. Seht ihr, das Geheimnis ist, es vor dem Herrn zu tun. Trinket vor dem Herrn. Esset vor dem Herrn. Das ist ja auch oft interessant, weil gerade in Nordamerika, und da ist die Kultur anders, das hat nichts Geistliches zu tun, aber wenn ich dort auch nur ein kleines Glas Bier trinken würde, da würde mir niemand mehr zuhören. Da bin ich, bist unter, da bist weg. Weil ein Christ tut das nicht, ein Lehrer schon gar nicht. Oder wenn du da eine Zigarre oder was rauchen würdest, wäre Katastrophe, dann bist schon, das ist schon weit weg. Interessant, gell? Wir in Österreich, Deutschland, wir können ein Glas Wein genießen und das ist normal als Christen. Die Holländer können rauchen und trinken, ist auch normal. Und in Nordamerika weder das eine noch das andere. Aber interessant, oft in Nordamerika fällt mir auf, die Leute sind relativ schwer. Essen oft viel zu viel. Aber das ist normal. Dabei oft die Bibel sagt ja nichts über Trinken oder so, vor dem Herrn zwar, aber es sagt auch, dass wir nicht zu viel essen sollen. Aber warum ich sage, ist, dass wir von der Kultur bedingt gewisse Dinge geistlich nennen und andere ungeistlich. Weder das eine noch das andere hat irgendwas mit der Bibel zu tun. Und wenn, dann nur beschränkt. Ein deutscher Kirchenvater, der Zinzendorf, hat es einmal gut gesagt, hat gesagt, ein Mensch braucht 3 Bekehrungen. Hat mir gut gefallen. Er hat gesagt, ein Mensch braucht zuerst eine Bekehrung zu Jesus. Das heißt, eine persönliche Beziehung mit Gott, deinem Schöpfer und deinem Erlöser. Das ist das Erste. Aber das ist nicht genug, sagt er. Du brauchst auch eine Bekehrung zur Kirche, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Denn es gibt nicht wenige Christen in unserer individualistischen Kultur, wo Leute durchaus behaupten, ja, ich habe einen Glauben mit Jesus, aber die Christen, das sind alles so Heuchler, da mit denen habe ich nichts zu tun. Ich lebe mit meinem Jesus. Übrigens, einer kam mal zum Pfarrer, hat gesagt, haben Sie gemerkt, dass ich nie in die Kirche gehe? Der Pfarrer hat gesagt, ja, habe ich gemerkt. Er hat gesagt, wollen Sie auch wissen, warum? Er hat gesagt, ja, von mir aus. Er hat gesagt, weil in der Kirche sind alles Heuchler. Dann hat der Pfarrer hat gesagt, und das Problem ist, das ist kein Problem, einen Platz haben wir noch. Wir brauchen auch eine Bekehrung zur Kirche, zur Gemeinschaft von Gläubigen. Du bist kein Besserer, nur weil du glaubst, du bist ein Individualist. Und wir brauchen einander. Wir brauchen eine Bekehrung zur Kirche. Aber Zinzendorf sagt, wir brauchen noch eine dritte Bekehrung, nämlich eine Bekehrung zur Welt. Denn es gibt dann wieder Christen, die sagen, ja, ich lebe mit meinem Jesus, wunderbar. Ich lebe auch mit meinem Bibelkreis und Kirche und so. Aber die Welt draußen, das ist schlecht. Nein, wir müssen in die Welt hinaus. Wir brauchen eine Bekehrung zur Welt. Das sind die Leute, mit denen wir leben, die wir lieben, auf die wir hören, zu denen wir reden, mit denen wir gemeinsam leben. 3 Bekehrungen. Zu Jesus, zur Kirche und zur Welt. Und ich glaube, ein gesunder Mensch ist jemand, der diese 3 Bekehrungen erkannt hat und auch darin lebt. Muss ich mich mehr erinnern, ein lieber Bekannter ist ein deutscher Sportmentor, der betreut ein paar Spitzensportler. Die brauchen auch seelische, psychische Betreuung, damit sie Höchstleistung bringen können. Und er hat mir erzählt, einer der Spitzensportler hat ihn mal gefragt, weil er ist Christ, der Mentor, hat er gefragt, wenn du wüsstest, dass ich mich den Rest meines Lebens nicht zu diesem Jesus bekehre, von dem du mir erzählst, würdest du mir trotzdem helfen? Er hat gesagt, selbstverständlich. Ich helfe dir ja nicht, weil ich dich bekehren will. Ich helfe dir, weil ich dich gern habe. Und weil ich mir wünsche, dass du gut abschneidest. Seht ihr, wir sollten die Menschen gerne haben. Natürlich freuen wir uns, wenn sie zu Christus finden. Weil wir wissen, es kann ihnen nichts Besseres passieren. Aber das ist nicht der Grund, warum wir sie gerne haben. Sondern wir haben Menschen gerne, weil sie Menschen sind, von Gott geliebt. Und darum sind sie so speziell. Und wisst ihr, manchmal ist es ein bisschen traurig, dass Christen oft bekannt sind darüber, wogegen sie sind. Gab es eine Umfrage, die wurde in den USA gemacht. Ich glaube, in Europa wäre es vielleicht nicht viel anders, aber dort wurde sie halt gemacht. Da wurden Leute befragt, was haltet ihr von denen, die sich Christen nennen und die in die Kirche gehen? Wurden alles nicht Kirchenleute gefragt. Und ganz grob, 80% der Befragten sagten, weil sie fragten, wofür stehen diese Leute? Und die Antwort war, Christen sind gegen Homosexualität, Christen sind gegen Abtreibung, Christen sind Heuchler, Christen sind langweilig und unsensibel gegen anderen Meinungen und Christen haben wenig Bezug zur Realität des Lebens. Das ist eigentlich herzzerbrechend, wenn man bedenkt, dass das Evangelium die gute Botschaft ist. Und seht ihr, es ist eine Sache, gegen Abtreibung zu sein, aber weiß die Welt auch, dass Christus und wir Christen für die Mütter sind, die nicht wissen, was sie tun sollen. Es ist eine Sache, gegen Homosexualität als Schöpfungsvariante zu sein. Aber hören die Leute auch, dass wir Leute mit homosexuellen Neigungen lieben und aufnehmen und ihr Freund sein wollen? Seht ihr, das ist immer der Unterschied. Weiß die Welt nur, wogegen Christen sind, oder weiß die Welt auch, wofür Christen sind? Und darum, ich wünsche euch einfach diese Woche, dass ihr Freude habt, genießt es. Genießt das Skifahren, genießt die Gemeinschaft, freut euch an der Schöpfung und freut euch an Gott. Wir haben einen guten Gott und ich bin gerne Christ, weil es ein Leben der Freiheit, eine Freiheit, die man nicht missbrauchen muss, weil Freiheit, die du missbrauchst, wird dann dich missbrauchen. Auch das muss man nicht. Und das ist eine wunderbare Freiheit. Und darin wünsche ich, dass wir leben lernen. Seht ihr, ein letztes vielleicht noch. Manchmal hört man so ein bisschen durch, ja, aber Christsein, das ist doch ein Leben des Opfers. Ein guter Christ ist anscheinend, der dauernd Dinge tut, die keinen Spaß machen. Aber erstens ist das nicht wahr. Und zweitens ist es eine Heuchelei. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, von ein paar weiß ich es jetzt, da sind ein paar Ehepaare. Ich selber bin verheiratet natürlich. Ich könnte fragen, warum hast du geheiratet? War das eine harte Entscheidung, wo du gesagt hast zu dem Mädchen, ich sage, ich will ja nicht wirklich heiraten, aber ich glaube, es ist richtig von der Bibel her. Ich glaube, wir sollen es tun. Ich mag dich zwar nicht leiden, aber ich glaube, wir sollen heiraten. Und sie sagt zu ihm, ja, es kommt mir auch so vor. Ich bin ein aufopferungsbereiter Christ. Ich glaube, ich soll dich heiraten, obwohl du hässlich bist und alles Mögliche. Wir müssen das tun, was recht ist. Weißt du, warum du geheiratet hast? Aus einem egoistischen Grund, weil du wolltest. Das ist die Realität. Dasselbe ist mit Kindern. Einige von euch haben Kinder. Warum hast du Kinder? Weil die Bibel sagt, füllt die Erde. Ich habe übrigens Neuigkeiten, die ist voll. Kannst aufhören. Warum haben wir Kinder? Sagt er zu ihr, was, ihr Kinder, ich kann die überhaupt nicht leiden, aber die Bibel sagt, ihr sollst erzeugt Nachkommenschaft, ich glaube, wir sollten das tun. Und sie sagt, ja, lass uns tun, was richtig ist, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil wir sind gute Christen. Und dann kommt ein Kind. So ist es nicht. Weißt du, warum du Kinder hast? Weil du selbstsüchtig das wolltest und gesagt hast, ich will ein Kind. Und wisst ihr, was interessant ist? Das ist nur die Show da drüben. Welche Eltern möchtest du lieber haben? Möchtest du Eltern haben, die später im Leben zu dir sagen, weißt du was, wir wollten dich ja nie, aber irgendwann haben wir gewusst, wir sollten ein Kind haben und drum bist halt da. Aber Freude haben wir nie gehabt, weil ein richtiger Christ hatte keine Freude, nicht keinen Spaß. Oder möchtest du lieber Eltern, die was sagen, weißt du, warum es dich gibt? Weil wir dich wollten. Das war unser Wunsch. Und seht ihr, dieses ganze Gerede, ein Christ ist der, der dauernd nur das tut, was er nicht will oder was opferbereit ist. Ja, das gibt's auch. Absolut. Aber Gott hat uns in diese Welt gestellt, um das zu genießen, was er uns geschenkt hat. Und ein hebräisches Sprichwort sagt, das gefällt mir, damit schließe ich, ganz schön laut, Heinke, die wären besser. Die geben ein bisschen mehr Geld aus jetzt. Ein hebräisches Sprichwort sagt, Gott wird dich einmal zu allem zur Rechenschaft ziehen für all die Dinge, die er dir geschenkt hat und die du nicht genossen hast. Wir sollten die Dinge genießen, die er uns schenkt. Das bedeutet auch manchmal, dass man etwas aufgibt oder hingibt. Aber prinzipiell ist alles, was Gott uns gegeben hat, gut. Und ich bete noch und dann, vielleicht gehst du noch weiter da drüben. Obwohl, das ist der Abschluss, gell, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Lieber Vater, wir möchten dir einfach danken dafür, dass du ein guter Gott bist. Du bist ein guter Gott und du hast uns geschaffen, Herr, um in der Gemeinschaft mit dir und miteinander zu leben und die Dinge zu genießen, die du uns geschenkt hast. Herr, wir sind uns voll bewusst, dass es viele Menschen gibt, die viel weniger haben als wir. Und es ist unser großes Vorrecht, teilen zu dürfen, denen etwas geben zu dürfen, die weniger haben. Und es ist unsere Freude, das genießen zu dürfen, was du uns geschenkt hast. So danke ich auch dir für diese Woche, Vater, für eine Art, ein Fest, wie es die Israeliten hatten, eine Woche zusammenkommen, die Dinge tun, die wir gerne tun, Gemeinschaft haben, auf den anderen hören, wie anders er auch sein mag, und auf dich hören, Herr, auf dein Wort, wie du uns gemeint hast, wie du diese Welt gemeint hast. Und wenn sie auch gefallen ist, wir finden so viel Schönes. Und dafür danken wir dir. Wir wollen es dankbar annehmen und uns an dir freuen und aneinander. So segne uns diese Woche, Vater. Wir freuen uns darauf und wollen lernen, mit dir wieder ganz neu zu leben. Amen.